Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand. Willkommen zu unserer Sendung für politische Literatur. Zwei Jahrestage beschäftigen uns heute. Zum Holocaust-Gedenktag anlässlich der Befreiung von Auschwitz vor 75 Jahren stellen wir Ihnen zwei Bücher vor. Einmal die Aufzeichnungen von Mitgliedern des Sonderkommandos Auschwitz, also von Häftlingen, die gezwungen wurden, sich an den Massenmorden zu beteiligen. So erstmals zusammengestellt und veröffentlicht von Pavel Polian. Und das Buch dreier norwegischer Historiker über die Geschichte des Antisemitismus, wie er im Holocaust gipfelte und eben nicht einmal danach ein Ende fand. Wir blicken zudem auf den 28. Januar 2010. Vor 10 Jahren wurden die Missbrauchsfälle am Canisius-Kolleg publik und damit kam das Thema sexuelle Gewalt in kirchlichen Einrichtungen in den Blickpunkt. Was seitdem erreicht wurde und was nicht, hat Matthias Katsch in seinem aktuellen Buch zusammengefasst. Wir schauen nach Frankreich. Dort wird aktuell darüber diskutiert, dass es Islamisten gelingt, ganze Stadtviertel zu vereinnahmen. Nach bestimmten Methoden, die im Buch zum Thema nachgezeichnet werden. Der französische Islamwissenschaftler Bernard Rogier hat es geschrieben. Und es geht um Sprache und Sein, das Buch der deutsch-türkischen Journalistin Kübra Gümüşay. Vor 10 Jahren, erst 2010, war die Zeit reif. Mit dem Skandal um die Missbrauchsfälle am Canisius-Kolleg, eine Schule des Jesuitenordens, war das Thema auf dem Tisch. Sexuelle Belästigungen und Übergriffe, Straftaten in kirchlichen Einrichtungen. Jahrzehntelanges Verschweigen und Vertuschen wurden durchbrochen. Einer der Betroffenen, die die Taten an die Öffentlichkeit brachten, ist Matthias Katsch. Er gründete den Eckigen Tisch, eine Organisation im Sinne der Betroffenen. Nun zieht Katsch Bilanz in seinem Buch mit dem Titel »Damit es aufhört – vom befreienden Kampf der Opfer sexueller Gewalt in der Kirche«. Claudia van Laak hat es gelesen.
Es beginnt mit einer Widmung und damit setzt Matthias Katsch den Ton. Gewidmet Gerhard und allen, die es nicht geschafft haben, heißt es da. Ein Klassenkamerad vom Berliner Canisius-Kolleg, der dem Alkohol verfiel und zu früh starb. Andere Opfer nahmen sich das Leben.
Für Gerhard war es zu spät. Diese Aufdeckung 2010, das ist auch ein bleibender Vorwurf an den Orden, an die Kirche. Für einige war es dann eben schon zu spät.
Matthias Katsch beginnt das Buch mit seiner persönlichen Geschichte. Er beschreibt sein Martyrium am Canisius-Kolleg, erklärt nachvollziehbar, warum die Betroffenen erst 2010 an die Öffentlichkeit gegangen sind, mehr als 30 Jahre nach den Taten. Für das, was ihm von 2 Jesuitenpatern angetan wurde, hätten sie und die anderen Opfer keine Sprache gehabt. Die Erinnerungen sperrten sie weg. Katsch erläutert im Rückblick, wie sehr er sich fremd in seinem eigenen Leben gefühlt hatte, ohne die Ursache dafür zu kennen.
Irgendwann war die ursprüngliche Wunde zugewachsen. Aber weil sie nicht fachkundig verbunden, sondern einfach zugewuchert war, mit eigenen Mitteln bewältigt statt versorgt, deshalb pochte darunter der Eiter.
Matthias Katsch beschreibt den Befreiungsprozess. Das öffentliche Reden über die sexuelle Gewalt verändert sein Leben. Allerdings verharrt er nicht in seiner Opferrolle. Er geht den nächsten Schritt, wird vom Betroffenen zum Experten in eigener Sache und zum Aktivisten. In seinem Buch nimmt er eine wohltuende Differenzierung vor, macht klar, dass es weit schlimmere Fälle von sexueller Gewalt gibt als den seinigen. Gewalt, von der sich die Betroffenen nie erholen. Er sei nicht vergewaltigt, nicht über Jahre gequält oder gedemütigt worden, wie viele Heimkinder oder Kinder in verwahrlosten Familien. Allerdings:
Wir waren missbraucht worden. Sexuell, psychisch und spirituell. Wir hatten den perversen Fantasien eines verklemmten Priesters als Stimulanz gedient. Er war systematisch und organisiert zu Werke gegangen, hat über Monate seine Netze ausgeworfen. Und dann hat er sich in unser Gewissen, in unser Herz gefressen und sich an unseren Fantasien, unseren Ängsten gelabt, manchmal Hand angelegt, meist nur geschaut und die grenzenlose Scham der vor ihm liegenden Jungen genossen.
Nachdem der Skandal in der Welt war, gründete Matthias Katsch zusammen mit anderen die Initiative Eckiger Tisch, eine Art Gegenentwurf zum runden Tisch sexueller Kindesmissbrauch, den die Bundesregierung damals ins Leben gerufen hatte. Am runden Tisch saßen alle einträchtig beieinander. Dies passte den Betroffenen nicht. Ihnen war die Unterscheidung zwischen Opfern und Tätern wichtig. Ihnen ging es um die begangenen Verbrechen und um die Schuld der Bischöfe und Ordensleitungen. Matthias Katsch prägt in seinem Buch den Begriff des zweiten Verbrechens.
Selbst wenn ein Täter innerkirchlich als solcher identifiziert wurde, es nicht dazu führte, dass man ihn aus dem Verkehr gezogen hat, sondern dass man ihn halt einfach weiter versetzen konnte, weil es eben geheim blieb. Es wurde nicht kommuniziert. Selbst wenn er strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, also verurteilt wurde, hat man ihn anschließend wieder in den kirchlichen Dienst, dann halt vielleicht in einem anderen Bistum oder in einer anderen Ordensprovinz oder in einem anderen Land untergebracht und auf diese Weise dafür gesorgt, dass diese Täter Serientäter werden konnten, weil man ihnen immer wieder die Gelegenheit verschafft hat, ungestraft Verbrechen an Kindern und Jugendlichen zu begehen.
Genau dieses Kapitel fehlt leider in dem sonst empfehlenswerten Buch. Eine Geschichte der beiden Serientäter vom Canisius-Kolleg. Arbeiteten sie zusammen, tauschten sie sich aus über mögliche, leicht zu beeinflussende Kinder und Jugendliche? Wie konnte es passieren, dass beide Priester von ihrem Jesuitenorden immer wieder versetzt wurden, dass sie weiter in der Jugendarbeit tätig waren, obwohl unter der Hand längst bekannt war, welche Verbrechen sie begangen hatten? Was steht eigentlich in ihren Personalakten? Und warum reagierte die Kirche so spät, erst auf Druck der Öffentlichkeit? All diese Fragen beantwortet Matthias Katsch nicht. Eine Recherche wäre dafür nötig gewesen, die der Autor möglicherweise nicht leisten konnte, die aber dringend nötig wäre, um das wahre Ausmaß der Verbrechen zu verstehen.
Die Schule und der Orden haben es bisher versäumt, tatsächlich eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Gewaltgeschichte des Canisius-Kollegs, nicht nur in den 70er und 80er Jahren, sondern auch die Vorgeschichte in Auftrag zu geben, das unabhängig machen zu lassen. Das kann man nämlich nicht selber einfach so nebenbei machen.
Damit es aufhört vom befreienden Kampf der Opfer sexueller Gewalt, ist ein Buch, das seinen Leserinnen und Lesern einiges zumutet. Der Autor erspart ihnen nicht die unangenehmen Details, ohne dabei ins Voyeuristische abzugleiten. Diese im Grunde genommen unfassbaren Verbrechen, begangen an Kindern, dieser Machtmissbrauch gepaart mit der einhergehenden katholischen Moral, dieses systematische Verschweigen und Vertuschen, es lässt jeden nach der Lektüre fassungslos zurück.
Claudia van Laak war das über Matthias Katschs Buch »Damit es aufhört« vom befreienden Kampf der Opfer sexueller Gewalt in der Kirche. Im Nikolai Verlag erschienen, 166 Seiten zum Preis von 18 Euro. Thank you. auf den Tag genau vor 75 Jahren. Am 27. Januar 1945 wurde das KZ Auschwitz befreit. In diesem Vernichtungslager töteten die Deutschen mehr als 1 Million Juden. Um die vielen Leichen aus den Gaskammern zu holen und zu verbrennen, hatte die SS das sogenannte Sonderkommando gegründet. Das waren jüdische Häftlinge, die gezwungen wurden, an der Vernichtung anderer Juden mitzuwirken. Die meisten von ihnen wurden später selbst getötet. Niemand sollte Zeugnis ablegen vom deutschen Massenmord. Doch einige von ihnen notierten heimlich ihre Beobachtungen und Empfindungen, versteckten sie für die Nachwelt. Nun ist ein Buch erschienen, das die wiedergefundenen Zeitzeugentexte erstmals komplett und in deutscher Übersetzung präsentiert. Zusammengestellt vom Historiker Pavel Polian. Titel des Buches: Briefe aus der Hölle. Jens Rosbach hat die bedrückenden Dokumente gelesen.
Salmen Gradowski hat das Grauen zu Papier gebracht. Der polnische Jude notierte heimlich, wie er im Sonderkommando des KZ Auschwitz-Birkenau Tag für Tag die Tür zur Gaskammer öffnen musste.
Abertausende Menschen, die gerade noch vom Leben erfüllt sangen und tosten, liegen jetzt tot und starr da. Kein Laut, kein Wort ist von ihnen zu hören. Verstummt sind ihre Münder auf immer und ewig. In dieser Totenstille ist nur ein ganz leises, kaum wahrnehmbares Geräusch zu hören. Das sind die Flüssigkeiten, die aus den toten Körpern fließen.
Ganz bewusst beschreibt der Häftling in allen Details, wie er die Körper, die sich teilweise noch gegenseitig umarmen, auseinanderreißen muss.
Erstarrte Augen schauen dich an, als wollten sie sagen: Bruder, was hast du mit mir vor? Nicht selten erkennst du die Körper deiner Bekannten, jener Menschen, in deren Nähe du gerade erst gestanden hattest, bevor sie in die Kammer getrieben wurden.
Das Sonderkommando muss die Goldzähne herausbrechen, Ohr- und Fingerringe abreißen, die Köpfe scheren und anschließend die Leichen ins Krematorium schleppen. So der Zeugenbericht aus dem Buch »Briefe aus der Hölle«.
Es ist notwendig, dass das Herz zu Stein wird. Man muss die ganzen schmerzhaften Gefühle ersticken. Du musst zu einer Maschine werden, die nichts sieht, nichts empfindet, nichts begreift.
Die Texte, über die wir jetzt reden, sind die zentralsten Texte des Holocausts.
Pavel Polian, russisch-deutscher Historiker aus Freiburg, hat die Notizen von 5 Häftlingen der Krematoriumsmannschaft veröffentlicht. Einzigartige historische Beweise des deutschen Massenmords, Verzweiflungstexte und Hilferufe, Reportagen aus dem Totenreich.
Diese Texte von Sonderkommandomitgliedern sind keinesfalls Erinnerungen, die nachhinein geschrieben worden waren, sondern sie sind geschrieben gleichzeitig parallel mit den Ereignissen, über die sie berichten. Ihre Authentizität ist unglaublich groß.
Polians Sammlung belegt, das bis zu 900-köpfige Sonderkommando, das hauptsächlich aus jüdischen Häftlingen bestand, wurde zu der unmenschlichen Arbeit gezwungen. Wer sich weigerte, wurde erschossen. Um in der Todesfabrik nicht wahnsinnig zu werden, stumpften die meisten ab. Viele fühlten sich schuldig, dass sie sich nicht haben erschießen lassen und, um zu überleben, an der Vernichtungsarbeit teilnahmen. Einige von ihnen wollten aber zumindest, auf Papierfetzen und in Flaschen vergraben, die Vernichtung ihres Volkes dokumentieren.
Das war für sie auch eine Rechtfertigung, dass sie diese Wahl getroffen haben und bei Sonderkommando geblieben sind, dass sie darüber irgendwie berichten würden, dass sie alles erzählen würden, was sie gesehen und erlebt hatten. Das war ihre Botschaft an die nachfolgende Generation.
Der Strick ist um den Hals geworfen. Der Henker ist großzügig. Er hat Zeit. Er spielt mit dem Opfer. Erst trinkt er ein Bier, raucht eine Zigarette und lächelt zufrieden.
Schreibt Abraham Lewite, ein weiterer polnisch-jüdischer Häftling. Er wusste, dass er als Mitglied des Sonderkommandos selbst dem Tode geweiht war.
Lasst uns den Augenblick nutzen, da der Henker gerade mit dem Saufen beschäftigt ist. Und benutzen wir den Galgen als einen Schreibtisch, um alles das zu beschreiben, was wir zu sagen und zu erzählen haben.
Die Krematoriumsmannschaft hatte Dutzende Aufzeichnungen vergraben, doch nach dem Krieg wurden nur 9 von ihnen wiedergefunden, zum Teil stark beschädigt. Es handelt sich um Tagebuchnotizen, Briefe an Verwandte, Augenzeugenberichte sowie um literarische, metaphernreiche Texte. Die Papiere, die zumeist auf Jiddisch verfasst wurden, dokumentieren auch Aktionen des Widerstands bis hin zum Aufstand im Sonderkommando am 7. Oktober 1944. Die Revolte war zwar chaotisch, der Fluchtversuch chancenlos, aber den Häftlingen gelang es dabei, einen der 5 Krematoriumsblöcke zu sprengen. Für die jüdischen Aufrührer, wie Salmen Leventhal, ein symbolträchtiger Akt, um ihre Würde wieder zu erlangen.
Die Leute küssten sich einfach vor Freude, dass wir die Minute erleben, in der wir selbst, bewusst und aus freien Stücken, uns daran machen, allem ein Ende zu setzen. Wir waren uns dessen bewusst, dass das der sichere Tod ist, doch trotzdem waren alle damit zufrieden.
Die KZ-Revolte wurde niedergemetzelt, alle Aufrührer starben. Herausgeber Pavel Polian betont allerdings in seinem neuen Werk, dass ausgerechnet die Krematoriumsmannschaft den einzigen folgenreichen Aufstand im riesigen Vernichtungslager unternommen hat.
Den einzigen bewaffneten Aufstand in der Geschichte von Auschwitz-Birkenau, dem auch SS-Angehörige zum Opfer fielen. Und denen zu verdanken ist, dass es nach dem Aufstand ein aktives Krematorium weniger gab. Wohingegen der gesamten progressiven Menschheit das Fehlen von 6 Millionen ihrer Mitglieder irgendwie entgangen war und die züchtig anständigen Alliierten aus der Anti-Hitler-Koalition weder genug Bomben noch Kerosin in ihren Lagern fanden, um diese perfekte Asche- und Knochenmehlfabrik zu zerbomben.
Nach dem Krieg wurden die Aufzeichnungen aus dem Sonderkommando jahrzehntelang gar nicht oder nur auszugsweise veröffentlicht oder lediglich in bestimmten Sprachen. Die UdSSR zum Beispiel ließ Gradowskis Tagebuch im Archiv verstauben, weil es für sie nur sowjetische Kriegsopfer gab und Juden eine eigene Opfergeschichte verwehrt wurde. Die Behörden in Polen wiederum zensierten brisante Passagen aus dem Tagebuch, etwa über den polnischen Antisemitismus, der nicht zum offiziellen Sozialismus passte. 1972 und 1996 wurden erste Sammlungen von Sonderkommandoaufzeichnungen auf Deutsch publiziert, aber auf Basis fehlerhafter und unvollständiger Übersetzungen. 2013 veröffentlichte Historiker Polian erstmals sämtliche wiedergefundenen Texte der Krematoriumsmannschaft in kompletter Form, und zwar auf Russisch. Nun ist sein Buch auch auf Deutsch erschienen. Die Dokumente über das Innenleben der Auschwitzer Mordmaschinerie sind für den Leser nur schwer zu ertragen. Das Unfassbare ist einfach zu authentisch. Für Salmen Gradowskis Tagebuch mit den vielen Gaskammerleichen brauchten die Übersetzerinnen ganze 3 Jahre.
Man hat diese Leichen im Traum gesehen, sogar.
Pavel Polian, Herausgeber des Buches Briefe aus der Hölle, die Aufzeichnungen des jüdischen Sonderkommandos Auschwitz. Aus dem Russischen übersetzt von Roman Richter, bearbeitet von Andreas Kilian. Der Verlag WBG Theiss hat es herausgebracht. Umfang 632 Seiten, Preis 48 Euro. Rezensent war Jens Rosbach. Der Holocaust war der erschütternde Höhepunkt des Judenhasses in Europa. Aber, und auch das ist erschütternd, nicht sein Ende. Antisemitismus und antisemitische Straftaten gibt es immer noch und aktuell immer häufiger in Deutschland und Europa. Diese Kontinuität zeichnen die 3 norwegischen Historiker Einhard Lorenz, Håkon Harket und Trond Berg Eriksen in ihrem Buch Judenhass nach. Ina Rotscheid stellt es vor.
Fake News, Hetze und Hate Speech sind keine Phänomene der Gegenwart. Sie gab es schon immer. Nur, dass sie früher, wenn überhaupt, anders benannt wurden und andere Verbreitungswege fanden.
Nach dem Schwarzen Tod kursierte in Spanien ein Gerücht, dass die Juden alle Christen in ganz Europa ausrotten wollten und dass von Toledo aus Boten mit Gift in alle Himmelsrichtungen ausgesandt worden waren. Das Gift sollte aus Basiliskenknochen, Spinnen, Fröschen, Eidechsen, Christenherzen und Hostienteig hergestellt worden sein.
Was aus heutiger Sicht absurd klingt, verbreitete sich im Mittelalter auch ohne Internet rasend schnell und zog Hetze und Gewalt gegen Juden nach sich. Erste Hinweise auf Anti-Judaismus, das arbeiten die drei norwegischen Autoren Trondberg Eriksen, Håkon Hakit und Einar Lorenz in ihrem neuen Buch heraus, gab es bereits bei Griechen und Römern. Ihnen galten die Juden als sektiererisch, weil sie nur einen Gott anbeteten, andere Speiseregeln hatten und sich weigerten, dem römischen Kaiser Opfer zu bringen. Doch dies waren Auseinandersetzungen zwischen unterschiedlichen Volksgruppen, nichts Ungewöhnliches also. Der prinzipielle Antisemitismus, so schreiben die Autoren, entstand mit dem Christentum. Mit ihm kam das Bild von den Juden als Christusmörder auf.
Die Geschichte über Judas und die Silberlinge verband die Vorstellung von jüdischer Bosheit und Geldgier mit dem Volk, das den Heiland verraten und ermordet hatte. Sie weigerten sich, sich taufen zu lassen, obwohl sie doch wissen mussten, dass der größte vorstellbare Gewinn auf die Getauften wartete. Eine solche Ablehnung konnte nach Ansicht der Christen nur reiner Bosheit oder dem Umstand geschuldet sein, dass sie von Dämonen besessen seien.
Was als Rivalität zwischen zwei monotheistischen Religionen begann, verfestigte sich im Laufe der Jahrhunderte zu immer radikaler werdender Propaganda. Und als die Juden im Mittelalter begannen, Geld zu verleihen, schlicht aus dem Grund, weil sie aus anderen Wirtschaftsbereichen verdrängt wurden, war das nächste Vorurteil geboren.
Obwohl die europäischen Juden abgesehen vom England des 12. Jahrhunderts niemals ein Monopol im Geldverleih hatten und nur eine Minderheit der Juden im Kreditwesen tätig war, setzte sich das Bild des jüdischen Wucherers im Bewusstsein vieler Zeitgenossen als Archetyp fest.
Ablehnung und Hass hielten sich Jahrhunderte und immer waren es auch Kirche und kirchliche Orden, die diese Stimmung befeuerten. Zehntausende Juden schickte die päpstliche Inquisition auf den Scheiterhaufen. 1492 wurden die Juden aus dem katholischen Spanien vertrieben. Erstmals kam da die Idee einer judenfreien Gesellschaft auf. In insgesamt 32 Kapiteln zeichnen die drei norwegischen Historiker in ihrem Buch die unterschiedlichen Motive und Ausprägungen des Judenhasses zu verschiedenen Zeiten nach. Sie reichen von Vertreibung, Ghettoisierung, Pogromen und dem Holocaust bis hin zum alltäglichen Antisemitismus von heute. Das Frappierende, Stereotype haben zwei Jahrtausende überdauert. Nur die Begründungen änderten sich.
Hielten die Juden an ihrer Kultur und ihrem Glauben fest, wurde dies als Widerwille ausgelegt, die Normen und Kultur der Mehrheit zu akzeptieren. Waren die Juden assimiliert und wurden Teil der deutschen Gesellschaft, bedeutete dies, dass sie auf eine besonders raffinierte Weise den deutschen Volkskörper von innen heraus zerstören wollten.
Im Fahrwasser des aufkommenden Nationalismus wurden schließlich rassistische Argumente bemüht, was in der Vernichtung von über 6 Millionen Juden durch die Nationalsozialisten gipfelte. Doch die Politik der Ausgrenzung, die Nürnberger Rassegesetze, die Pogrome, sie kamen nicht aus dem Nichts. Die Nazis griffen geschickt vorhandene Stimmungen auf.
In den Jahren 1923 bis 1932 wurden fast 200 Fälle der Schändung von Friedhöfen und Angriffe auf Synagogen und andere jüdische Einrichtungen registriert. Der tägliche Antisemitismus war nahezu überall sichtbar. Er traf jüdische Viehhändler auf dem Land, jüdische Schüler und jüdisches Theaterpublikum. Restaurants stellten an Eingangstüren Schilder mit Aufschriften wie »Kein Zutritt für Juden und Hunde« auf.
Auch heute werden jüdische Einrichtungen geschändet und Juden müssen um ihre Sicherheit fürchten. Antisemitismus kommt heute oftmals als Israel-Kritik getarnt daher. Und ein Viertel aller Deutschen stimmt aktuell der Aussage zu, dass Juden zu viel Macht und Einfluss in der Politik hätten. Die Legende von der jüdischen Weltverschwörung, sie hält sich hartnäckig, obwohl ihre Wurzeln, die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion, schon kurz nach ihrem Erscheinen Anfang des 20. Jahrhunderts als Lüge enttarnt wurden. Fake News gab es eben immer schon. Auf ihnen begründet sich der Antisemitismus, sagt Håkon Hakit, einer der drei Autoren des Buches über die Geschichte des Judenhasses.
Die ganze Geschichte des Antisemitismus ist eine von Lügen und Erfindungen. Es geht hier nicht um die Geschichte der Juden, sondern im Grunde darum, was die anderen über die Juden denken. Das ist alles ganz fest verankert im Bewusstsein westlicher Gesellschaften. Diese Vorstellung von den Juden existiert bis heute.
Weder Aufklärung noch Bildung waren offensichtlich in der Lage, antisemitische Vorurteile aus den Köpfen der Menschen zu vertreiben. Das ist eine Erkenntnis des Historikers.
The worst part of this is really that not even the Shoah or the Holocaust.
Das Schlimme ist ja, dass der Antisemitismus noch nicht einmal nach dem Holocaust verschwand. Da stellt sich die Frage, ob es Judenfeindlichkeit immer geben wird. Unsere Aufgabe ist es, sich das bewusst zu machen und die vielen Facetten von Judenhass und ihrem Ursprung zu kennen.
Das unternimmt das Buch detailliert und faktenreich. Es enttarnt die Beliebigkeit, mit der Gründe für Diffamierung und Hass erdacht wurden und wie sie stets immer wieder auf Ausgrenzung, Verfolgung und Gewalt hinausliefen. Die Geschichte des Judenhasses ist nicht zu Ende. Eine erschreckende Erkenntnis und ein lesenswertes Buch, weil es eine Mahnung an uns alle ist.
Ina Rotscheid besprach das Buch Judenhass. Die Geschichte des Antisemitismus von der Antike bis zur Gegenwart. Von Trondberg Eriksen, Håkon Harket und Einhard Lorenz. Bei Vandenhoek und Ruprecht verlegt, übersetzt von Daniela Stielzebach. Die 687 Seiten kosten 50 Euro. Sprache hat Grenzen und sie setzt Grenzen, so viel ist klar. Wie könnte die Sprache einer wirklich offenen und gleichberechtigten Gesellschaft gestaltet sein? Wie würde sie klingen und wirken? Diese Fragen stellt sich die Bloggerin und Journalistin Kübra Gümüşay in ihrem ersten Buch »Sprache und Sein«. Sie hat sich als kopftuchtragende Muslima, Deutsch-Türkin und Feministin einen Namen gemacht. Begriffe, die Gümüşay selbst verwendet und gleichzeitig hinterfragt. Ralf Gerstenberg stellt ihr Buch vor.
Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Dieses Zitat von Ludwig Wittgenstein steht als Motto im Eingangskapitel von Kübra Gümüşays Buch »Sprache und Sein«. Denn darum geht es der Autorin. Um die Begrenztheit der eigenen Wahrnehmung und die Ausgrenzung anderer durch den täglichen Sprachgebrauch. Wenn Sprache unser Leben und Denken fundamental präge und forme, so Gümüşay, dann gelte es, sich diese Grenzen immer wieder bewusst zu machen und Prägungen zu hinterfragen. Ziel sei es letztlich, die Wechselbeziehung zwischen Sprache und politischer Unmenschlichkeit zu durchschauen, Grenzen zu öffnen und menschlicher zu sprechen.
Kurt Tucholsky schrieb, dass Sprache eine Waffe sei. Ja, das kann sie sein. Und das ist sie viel zu häufig, ohne dass sich die Sprechenden dessen bewusst wären. Aber das muss sie nicht. Sprache kann auch ein Werkzeug sein. Sie kann uns in der Dunkelheit der Nacht die helle Reflexion des Mondlichtes sehen lassen. Sprache kann unsere Welt begrenzen, aber auch unendlich weit öffnen.
Um diese Öffnung zu erreichen, widmet sich die deutsch-türkische Feministin zunächst den Machtverhältnissen, die sich in der Sprachstruktur, den grammatikalischen Regeln und Normen widerspiegeln, zum Beispiel im generischen Maskulinum. Es reiche nicht aus, meint Gümüşay, dass Frauen womöglich mitgemeint seien, wenn man beispielsweise von Lehrern spreche. Sie würden gedanklich weniger einbezogen, wenn man sie nicht konkret mit benenne, ganz zu schweigen von intersexuell orientierten Menschen. Kübra Gümüşay hat sich beim Verfassen ihres Textes für das Gender-Sternchen entschieden. Eine Lösung, die sie selbst nicht als hundertprozentig befriedigend zu empfinden scheint. Jedenfalls fragt sie sich und ihre LeserInnen:
Brauchen wir vielleicht eine neue, sichtbar nicht neutrale Endung für die männlichen Formen? Damit Lehrer tatsächlich all jene meint, die lehren? Damit der Mann nicht mehr der Standard ist? Oder brauchen wir eine Sprache, die gänzlich darauf verzichtet, Menschen nach ihrer Geschlechtsidentität zu kategorisieren? Klar ist, wir müssen uns mit der Architektur der Sprache beschäftigen, die unsere Realität erfassen soll, damit wir aussprechen können, was ist, damit wir sein können, wer wir sind.
Weniger allgemein bleibt es, wenn sich Kübra Gümüşay den Vorurteilen und Stereotypen Zuschreibungen widmet, die bestimmte Minderheiten in einer Gesellschaft erfahren. Um sprachliche Ausgrenzung zu beschreiben, unterscheidet sie zwischen den Benannten und den Unbenannten. Die Unbenannten sind all jene, die schlicht die Norm, den Maßstab, die Mehrheit darstellen. Sie haben die Macht, Themen zu setzen, Dinge zu definieren, zu benennen. Die Benannten hingegen sind die Nicht-Normalen, Andersartigen, Fremden, die von den Unbenannten Benennenden eingeordnet, kategorisiert, analysiert werden. Kübra Gümüşay hat als kopftuchtragende, muslimische, politisch aktive und meinungsstarke Frau häufig die Erfahrung gemacht, benannt zu werden. Das heißt, nicht als Individuum, sondern als Vertreterin einer gesellschaftlichen, sozialen oder religiösen Gruppe betrachtet, hinterfragt oder gar angefeindet zu werden. Der Erklärungs- und Rechtfertigungsdruck in Deutschland sei auf Dauer zermürbend, schreibt sie, und schildert die ungewohnte und befreiende Erfahrung, während eines Praktikums in London mal nicht als Repräsentantin des Islam wahrgenommen worden zu sein.
Schließlich war für mich Smalltalk mit fremden Menschen nicht-muslimischen Glaubens in Deutschland immer gleichbedeutend gewesen mit der Inspektion meiner Herkunft, meines Glaubens, meines Verstandes, meiner Intelligenz, meiner Familie, meiner Psyche, meines Privatlebens. Ich hatte keine Vorstellung davon, was jemanden, der nicht-muslimisch war, sonst an mir interessieren könnte. Gewöhnt daran, mich auf eine bestimmte Weise offenbaren zu müssen, wusste ich nicht, was ich über mich sonst erzählen sollte. Wenn ich nun tatsächlich ich sein durfte, wer war ich eigentlich und wofür interessierte ich mich?
Sprache und Sein, der Titel des ersten Buches von Kübra Gümüşay, lässt eher auf ein philosophisches Standardwerk schließen als auf einen politischen Essay über die Ungerechtigkeiten, den Minderheiten im öffentlichen Diskurs und im Sprachgebrauch der Mehrheitsgesellschaft ausgesetzt sind. Gümüşays Buch ist immer dann am stärksten, wenn die Autorin am eigenen Beispiel zeigt, wie sie als Benannte unter Unbenannten an ihrem Traum von einer Gesellschaft, in der alle gleichberechtigt sprechen und sein können, festhält. Dafür nimmt man auch ein paar Redundanzen, Abschweifungen und Selbstzitate in Kauf. Gewiss hätte dem Buch auch etwas mehr Struktur gut getan. So wirkt es ein wenig unfertig, wie aus verschiedenen Vorträgen und Texten der Journalistin und Bloggerin zusammengefügt. Doch ihr demokratisches Anliegen, die Sprache zu einem Zuhause für alle zu machen, vertritt sie klug und leidenschaftlich. Ihr Buch wirft vor allem Fragen auf, dessen ist sie sich bewusst. Zum Beispiel, wie lassen sich Gender-Sternchen mit Poesie vereinbaren?
Ralf Gerstenberg besprach Kübra Gümüşay, Sprache und Sein, gerade bei Hansa Berlin erschienen, 207 Seiten stark und für 18 Euro zu erstehen. Der französische Islamwissenschaftler Bernard Rogier hat in einer Feldstudie beschrieben, wie es radikalen Islamisten in etlichen Städten und Gemeinden gelingt, eine extrem konservative Interpretation des Islam zu etablieren und damit diese Stadtteile zu isolieren. Das Buch Le Territoire conquis de l'Islamisme, also die vom Islamismus eroberten Gebiete, wird in Frankreich derzeit heftig diskutiert. Und kurz nach seinem Erscheinen wird bereits eine zweite Auflage geplant. Martin Bohne fasst die Thesen des Buches zusammen und lässt zunächst den Autor zu Wort kommen.
Mein Buch, so Bernard Rougier, beschreibt, wie religiöse Agitatoren versuchen, den Problemvierteln ihre Agenda aufzuzwingen. Um das zu belegen, hatte der Pariser Islamwissenschaftler einige seiner Studenten in besonders betroffene Viertel geschickt.
Pour avoir de l'observation participante,
sie sollten am Leben in den Vierteln teilnehmen, ganz nah an den Akteuren dran sein. Sie haben sich die Predigten und Koranunterweisungen, auch die auf Arabisch, angehört. Sie waren dort, wo die Leute miteinander reden, in den Cafés, in den islamischen Bibliotheken, auf den Fußballfeldern. Sie waren in den Social-Media-Gruppen der Moscheen unterwegs, wo viel über deren Sicht auf die französische Gesellschaft zu erfahren ist. Fast 4 Jahre dauerten die Feldstudien. Und sie zeichnen, so Bernard Rougier, das Bild einer Gegengesellschaft. Wir haben es mit einem Paralleluniversum zu tun. Es geht im Grunde um den Konflikt zwischen 2 gegensätzlichen Weltbildern, dem der Emanzipation, der Aufklärung und dem salafistischen Verständnis von einem Gott, der die ungeteilte Aufmerksamkeit und das ganze Engagement des Gläubigen einfordert. Die französischen Sicherheitsdienste haben in einer geheimen Analyse, über die das Journal du Dimanche dieser Tage berichtete, 150 Territorien ausgemacht, die sich bereits in der Hand der Islamisten befinden. Bernard Rougier weist darauf hin, dass die große Mehrheit der Muslime in Frankreich keineswegs der dschihadistischen Vision des Islam anhängt. Aber die sehr aktive Minderheit der Militanten, oft sind es von außen kommende Prediger, schafft es, das religiöse Leben in den Gemeinden zu dominieren. Wie? Das haben die Studenten von Bernard Rougier genau untersucht.
C'est une manière très propre au salafisme.
Typisch für den Salafismus ist es, die Anfangszeiten des Islam zu idealisieren, als den triumphalen Kampf gegen die Ungläubigen. Und die Salafisten reden den Gemeindemitgliedern ein, dass sie diesen Kampf heute fortsetzen. Damit geben sie ihnen das Gefühl, zu einer Elite zu gehören, was sehr gut ankommt bei den sozial benachteiligten Schichten in den Vorstädten der großen Metropolen, wo die Arbeitslosigkeit 35-40% erreicht, wo die Familienstrukturen kaputt sind und wo der Drogenhandel grassiert. Es beginnt immer damit, dass die Prediger Dinge für unrein und verboten erklären. Bestimmte Sachen zu essen, Frauen die Hand zu geben, Juden oder Christen als Freunde zu haben, seinen Körper zu zeigen. Bis hin zu den Kleidervorschriften für die Frauen. Das Tragen des Schleiers ist in bestimmten Gegenden für Frauen mittlerweile unausweichlich. Frauen, die dies nicht tun, laufen Gefahr, geschlagen und vergewaltigt zu werden. Außenstehende werden in solchen Vierteln gar nicht mehr geduldet. Wer nicht dazugehört, der wird schnell von kräftigen jungen Männern unter Androhung von Gewalt zum Gehen aufgefordert. Kinder sollen nicht mehr in die öffentlichen Schulen gehen, weil die ja laizistisch seien und damit islamfeindlich. Stattdessen werden sie in islamischen Einrichtungen, in illegalen Koranschulen oder per Internet unterrichtet. Auf diese Weise bringen die Islamisten Stück für Stück das gesellschaftliche Leben in den Moslemgemeinden unter ihre Kontrolle.
Und
von da an, so Bernard Rougier, können sie als Wortführer der Gemeinde auftreten und von den Behörden Dinge einfordern, zum Beispiel den Bau einer neuen Moschee. So verschiebt sich das Kräfteverhältnis mit den staatlichen Institutionen immer mehr. Und das ist auch ihr Ziel. Und der Staat sieht dem weitgehend hilflos zu. Ja, es gäbe sogar oft eine Art Komplizenschaft zwischen Islamisten und lokalen Politikern, beobachtet Bernard Rougier. Entweder aus Naivität, weil die Politiker nicht als islamfeindlich gelten wollen, oder aus wahltaktischen Gründen.
Wenn es
drei oder vier Listen gibt, die nicht weit auseinander liegen, dann können die islamischen Organisationen die notwendigen Stimmen zum Sieg beisteuern. Aber das lassen sie sich bezahlen. Die unterstützten Kandidaten müssen sich verpflichten, der muslimischen Gemeinde etwas zukommen zu lassen. Das können zum Beispiel strategische Posten in der Stadtverwaltung sein. Die Zuständigkeit für Wohnungen, für die Beschäftigung, für Sport- und Kulturvereine, für die Jugend.
Et là, on a le système politique local qui est gangrené en quelque sorte par le tissu religieux.
Und so wird die Lokalpolitik in gewisser Weise durch die religiösen Netzwerke zersetzt, diagnostiziert Bernard Rougier. Die Republik sei auf dem Rückzug.
Martin Bohne war das über Bernard Rougiers Buch Les territoires conquis de l'islamisme, die vom Islamismus eroberten Gebiete. Bisher nur auf Französisch erhältlich, erschienen im Verlag PÜF. Die 412 Seiten kosten 23 Euro. Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag beginnen in den USA die Vorwahlen bei den Demokraten. Die Präsidentschaftswahl wirft ihre Schatten voraus. Passend dazu besprechen wir das Buch »Diese Wahrheiten« der Historikerin Jill Lepore. Darin geht es um die Geschichte der USA von ihren Anfängen bis zur heutigen Weltmacht in der Krise. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich wünsche einen schönen Abend und danke fürs Lauschen.